Das sollte das Rollen des Grabes, jetzt des Steines vom Grab weg irgendwie simulieren. Die Welt ist aus den Fugen geraten, liest man immer wieder, ist auch ein Buchtitel, den Peter Schollatour vor langer Zeit geschrieben hat. Und auch der ehemalige Außenminister Frank-Walter Steinmeier hat ihn schon mal gesagt, diesen Satz: Krisen, wohin das Auge reicht. Und es vergeht kaum ein Tag ohne irgendwelche schockierenden Nachrichten. Trump, Putin, Erdogan, Kim Jong-un, Assad, keiner weiß, wie diese Herrschaften regieren werden, was sie als nächstes vorhaben. Die weltweite politische Situation ist so angespannt, so hat man den Eindruck, wie schon lange nicht mehr. In Syrien wütet jetzt schon seit einigen Jahren ein schrecklicher Bürgerkrieg. Und UNICEF meldet, dass die Zahl der Menschen, die vor Krieg und Konflikten und Verfolgung fliehen, noch nie so hoch war wie heute. Über 50 Millionen Menschen sind auf der Flucht. Das muss man sich mal vorstellen. Hätte man da nicht allen Grund zum Zweifeln und Verzweifeln? Und dann gibt es noch die vielen persönlichen Schicksale. Unfälle, Krankheiten, Streit in der Familie, Scheidung, Existenznöte, Arbeitslosigkeit. Wie sollte man da nicht verzweifeln? Nun, meine Lieben, ich bin immer noch der festen Überzeugung, die Botschaft von Ostern ist ein absolutes Gegenmittel gegen die Verzweiflung. Von Dietrich Bonhoeffer stammt der Satz: Wer Ostern kennt, kann nicht verzweifeln. Und Bonhoeffer selbst, der hätte allen Grund gehabt zu verzweifeln. Die meisten von uns kennen seine Geschichte. Er war Theologe und wehrte sich gegen das Naziregime, war ein führender Vertreter der bekennenden Kirche damals. Dies brachte ihn nicht nur in Haft, sondern auch vor den Henker. Und vielleicht hat sich Bonhoeffer diesen Satz immer wieder selbst sagen müssen, denn Grund zum Verzweifeln hätte er ja ausreichend gehabt. Ich möchte uns heute Morgen an diesem Osterfest 2017 diesen Satz Bonhoeffers zusprechen: Wenn wir Ostern kennen, brauchen wir nicht verzweifeln, egal was noch kommen mag. Denn Ostern, das ist die Botschaft vom Sieg des Lebens über den Tod. Es ist die Botschaft vom Durchbruch der Hoffnung, vom Durchbruch der Freude. Und wie schade ist es doch, dass gerade auch in unserem Land, im Land der Reformation, viele Menschen gar nicht mehr wissen, was an Ostern wirklich stattgefunden hat. Letzte Woche las ich in der FAZ, laut einer Umfrage wissen die meisten Deutschen den Grund für das Osterfest nicht mehr. Für die meisten, 81%, ist es vor allem ein harmonisches Familienfest, verbunden mit gutem Essen und Trinken. Lediglich knapp die Hälfte, 47% der Bundesbürger, verbinden mit Ostern die Auferstehung Jesu Christi und damit die Verheißung ewigen Lebens. Und nur ein gutes Drittel, 37%, gehen an Ostern in einen Gottesdienst. Und eine andere Umfrage ergab, dass 15% der 20- bis 29-Jährigen glauben, dass an Ostern die Geburt Jesu gefeiert wird. 3% dieser Altersgruppe glauben sogar, dass Jesu Hochzeit der Anlass von Ostern sei. 9% aller Befragten wissen überhaupt nichts vom religiösen Hintergrund des Festes. Kein Wunder, dass sich bei vielen Menschen in unsicheren Zeiten Verzweiflung einschleicht. Für mich persönlich ist Ostern das schönste und wichtigste Fest im ganzen Kirchenjahr, denn da feiern wir die Auferstehung unseres Herrn. Jesus Christus ist wahrhaftig auferstanden, damit wir ewig leben können. Den Korinthern schrieb der Apostel Paulus die Worte: Gott aber hat den Herrn auferweckt und wird auch uns auferwecken durch seine Macht. Wer das glauben kann, der kennt die Bedeutung von Ostern und braucht nicht zu verzweifeln, selbst wenn Enttäuschungen und Verluste und vielleicht sogar Tod einen heimsuchen. Das ist die beste Botschaft gegen die Verzweiflung. Christus ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Ostern ist also Gewissheit gegen die Verzweiflung. Und lasst uns heute nochmal jetzt den Abschnitt lesen. Lilly hat ihn eigentlich schon sozusagen in einem Opener gelesen, während ein Teil davon, während wir dann auch dieses Lied gesungen haben. Ich lese ihn nochmal für uns aus Johannes 20, die Verse 1 bis 18. Die Botschaft der Auferstehung, ein Teil der Botschaft der Auferstehung. Am ersten Tag der neuen Woche, frühmorgens, als es noch dunkel war, ging Maria aus Magdala zum Grab. Sie sah, dass der Stein, mit dem man das Grab verschlossen hatte, nicht mehr vor dem Eingang war. Da lief sie zu Simon Petrus und zu den Jüngern, zu dem Jünger, der Jesus besonders lieb gehabt hat, und berichtete ihnen: Sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen und wir wissen nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Sofort machten sich Petrus und der andere Jünger auf den Weg und gingen zum Grab hinaus. Die beiden liefen zusammen los, aber der andere Jünger war schneller als Petrus und erreichte das Grab als erster. Er beugte sich vor, um hineinzuschauen, und sah die Leinenbinden da liegen, aber er ging nicht hinein. Simon Petrus jedoch, der inzwischen auch angekommen war, ging in die Grabkammer hinein. Er sah die Leinenbinden da liegen und sah auch das Tuch, das man dem Toten um den Kopf gewickelt hatte. Es lag zusammengerollt an einer anderen Stelle, nicht bei den Binden. Jetzt ging auch der andere Jünger, der zuerst angekommen war, ins Grab hinein und sah alles, und er glaubte. Nach der Schrift stand es ja fest, dass Jesus von den Toten auferstehen würde. Aber das verstanden sie damals noch nicht. Die beiden Jünger gingen nun wieder nach Haus. Maria aber blieb draußen vor dem Grab stehen. Sie weinte. Und während sie weinte, beugte sie sich vor, um ins Grab hineinzuschauen. Da sah sie an der Stelle, wo der Leib Jesu gelegen hatte, zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, der einen am Kopfende und der andere am Fußende. Warum weinst du, liebe Frau? Fragten die Engel. Maria antwortete: Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Auf einmal stand Jesus hinter ihr. Sie drehte sich nach ihm um und sah ihn, erkannte ihn jedoch nicht. Warum weinst du, liebe Frau? Fragte er sie. Wen suchst du? Maria dachte, es sei der Gärtner, und sagte zu ihm: Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir bitte, wo du ihn hingelegt hast, dann hole ich ihn wieder. Maria, sagte Jesus. Da wandte sie sich um und rief: Rabuni, das bedeutet Meister. Maria gebrauchte den hebräischen Ausdruck. Jesus sagte zu ihr: Halte mich nicht fest, ich bin noch nicht zum Vater in den Himmel zurückgekehrt. Geh zu meinen Brüdern und sag ihnen, dass ich zu ihm zurückkehre, zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Da ging Maria aus Magdala zu den Jüngern zurück. Ich habe den Herrn gesehen, verkündete sie und erzählte ihnen, was er zu ihr gesagt hatte. Welch eine wunderbare Geschichte. Der triumphale Auferstehungsmorgen beginnt nach der langen Zeit des Wartens in der Stille der Dämmerung. Und das Erste, was wir hier sehen, Friedemann hat es schon in der Anmoderation erwähnt, ist zunächst mal die Bestürzung, die Ratlosigkeit und die Enttäuschung am Ostermorgen. Der Apostel Johannes setzt zunächst den Fokus auf Maria von Magdala. Am ersten Tag der Woche, das war der Sonntag, macht sie sich frühmorgens auf zum Grab. Aus den anderen Evangelien wissen wir, dass auch noch andere Frauen zum Grab unterwegs waren, mit der Absicht, den Leichnam des Herrn Jesus einzubalsamieren. Wenn Johannes nun Maria erwähnt, dann greift er sie entweder beispielhaft heraus oder es war wirklich so, dass sie vor den anderen Frauen schon am Grab war. Wir wissen es nicht genau. Aber wer war diese Maria von Magdala oder Maria Magdalena? Wir erfahren aus den Evangelien, dass sie eine Frau war, aus der Jesus 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Jesus hatte sie geheilt. Er hatte ihre Würde wieder hergestellt. Und so gehörte sie zu den Frauen, die Jesus nachfolgten. Und sie war auch eine der Frauen, die unter dem Kreuz stand, als die meisten Jünger geflohen waren. Maria, sie macht sich früh am Morgen auf, als es noch dunkel war. Und sie eilt zum Grab, das in einem Felsen gehauen war und das sich in der Nähe von Golgatha befand. Sie will mit den anderen Jüngerinnen den Leichnam Jesu einbalsamieren, damit er so lange wie möglich vor der Verwesung geschützt bleibt. Darauf hat es am Karfreitag nach der Grablegung nicht mehr gereicht, als der Sabbat anfing. Und so kommt sie zu diesem Grab und sie sucht den toten Jesus. Sie erwartet nicht, dass da noch irgendein Funken von Leben ist. Aus Liebe will sie diesen Dienst tun. Und ich glaube, Maria ist genauso wie die anderen Frauen getrieben von einer opferbereiten Liebe für diesen verstorbenen Jesus, für ihren verstorbenen Herrn. Sie wollen sozusagen Jesus die letzte Ehre erweisen. Aber was sie vorfinden, ist kein Leichnam, sondern ein leeres Grab. Der Stein vor dem Grab ist weggerollt. Das Grab ist leer. Aber dieses leere Grab ist zunächst absolut kein Zeichen der Hoffnung oder Freude. Es löst Bestürzung aus, Panik. Maria läuft zu den Jüngern und kommt zu Petrus und Johannes oder zu dem Jünger, den Jesus besonders lieb gehabt hat. So beschreibt sich eigentlich Johannes selbst in seinem Evangelium und sagt ihnen: Jungs, sie haben den Herrn aus dem Grab genommen. Wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Vielleicht haben sie ihn irgendwo wie einen Verbrecher verscharrt und wir können seine Leiche nicht mehr salben. Für mich ist es bemerkenswert, dass sie Jesus immer noch als den Herrn bezeichnet. Ist euch das auch aufgefallen? Er ist für sie der Herr geblieben, auch im Tod. Es gibt kaum ein größeres Zeichen der Treue als diese beiden Worte. Und doch gleich daneben wohnt die Bestürzung und Ratlosigkeit. Wir wissen nicht. Der Ostermorgen beginnt also mit Schock und Bestürzung. Und diese Bestürzung, sie ist ein wesentliches Merkmal aller Osterberichte. Bevor Menschen dem auferstandenen Jesu begegnen, bevor unser Herr sich der Maria und seinen Jüngern zeigt, müssen sie sich mit dem leeren Grab auseinandersetzen. Und wir haben gelesen, wie Petrus und Johannes sofort das sichere Haus verlassen und beide sozusagen im Marathonlauf zum Grab eilen. Die feinen Details, die im Text enthalten sind, lässt regelrecht die Taufrische der ersten Ereignisse an jenem ersten Ostermorgen spüren. Man merkt es einfach. Hier schreibt ein Augenzeuge, der das miterlebt hat. Und zunächst laufen sie zusammen, aber dann überholt Johannes den Petrus, weil er einfach der Jüngere ist. Oder vielleicht besser trainiert, wer weiß. Er kommt als erstes zur Grabanlage, beugt sich in das Grab, geht aber nicht ganz hinein. Und was sieht er? Er sieht, die Leinentücher da liegen, mehr nicht, das Grab ist leer. Einige Augenblicke später erreicht auch Petrus das Grab und er betritt die eigentliche Grabkammer und auch er sieht nur die Leichenbinden da liegen, da ist kein Leichnam. Maria und die Frauen kamen zum Grab und blickten buchstäblich ins Leere und nun auch die zwei Jünger. Und vielleicht sollten wir jetzt nicht gleich weitergehen in dem Ablauf der Geschichte, sondern zunächst einmal diesen Blick ins Leere hier aushalten. Diese Verlegenheit oder Bestürzung angesichts des Todes und des Grabes ist sehr typisch für Menschen, die das Wunder der Auferstehung noch nicht erfasst haben und die dem Auferstandenen noch nicht begegnet sind. Und ich finde diese Bestürzung der Jüngerinnen und auch der Jünger am ersten Ostertag absolut faszinierend. Der Bericht fordert einer regelrecht heraus, sich mit dem leeren Grab auseinanderzusetzen. Das leere Grab muss auch heute noch bei jedem Skeptiker Bestürzung auslösen, weil es ist und bleibt ein Indiz, ein Hinweis für die leibliche Auferstehung Jesu. Meine Lieben, ich bin absolut überzeugt, wenn das Grab nicht leer gewesen wäre, hätte sich die Verkündigung der ersten Christen über die Auferstehung von Jesus nicht lange gehalten. Das leere Grab, es gehört zum Auferstandenen dazu wie der Kraftstoff zum Autofahren. Man kann doch nicht ein Auto kaufen und dann sagen, nee, also mit Benzin will ich überhaupt nichts zu tun haben oder mit Diesel. Die Versuche mancher liberalen Theologen sind doch bekannt, die Botschaft von dem leeren Grab abzuschwächen, indem sie sagen, naja, ist das leere Grab denn wirklich so wichtig? Es reicht doch, wenn es eine moralische Auferstehung gibt. Wenn Jesu moralische Grundsätze in uns lebendig werden, das leere Grab ist doch nur eine Nebensächlichkeit, über die man doch verschiedener Meinung auch sein kann. Und ich habe mal die Aussage gelesen, wir glauben doch an Christus, wir glauben doch nicht an das leere Grab. Ja, aber das leere Grab, es gehört zu der Auferstehung dazu, das kann man nicht trennen. Vielleicht könnte es man so sagen, wir glauben nicht an das leere Grab, aber wir können nicht glauben ohne das leere Grab. Das Neue Testament, es lehrt eindeutig, Auferstehung meint natürlich und selbstverständlich Auferstehung des Leibes. Wenn der Leib nicht auferstanden ist, wenn das Grab nicht wirklich leer war, dann können wir uns auf die Auferstehung Jesu nicht verlassen und dann ist alles nur eine große Einbildung. Aber die Gewissheit der Auferstehung gründet sich nicht auf etwas, was sich Leute ausgedacht haben, sondern was Augenzeugen bezeugen konnten. Maria, die Frauen und auch Petrus und Johannes waren vor Ort und konnten bezeugen, das Grab ist leer. Nun kommen natürlich die Kritiker und sie sagen, ja, aber vielleicht hat jemand den Leichnam weggetragen. Hat nicht selbst Maria gedacht, dass der Leichnam von jemandem gestohlen wurde? Wir Menschen schließen natürlich zunächst mal das Übernatürliche aus. Aber wer hätte diesen Leichnam theoretisch stehlen sollen? Die Römer hatten wirklich keinen Grund dazu. Sie stellten sogar auf Anfrage der Juden einige Wachen vor das Grab, um es zu bewachen. Aus den anderen Auferstehungsberichten wissen wir, dass diese die Flucht ergriffen, als die Erde bebte und die Lichtgestalten aus der Himmelswelt, aus der Gotteswelt auftauchten. Genauso wenig hätten die Juden den Leichnam fortgebracht, denn eine Verkündigung der Auferstehung wäre das Letzte gewesen, was sie sich wünschten. Sie waren doch diejenigen, die geordert hatten, dass das Grab von den römischen Legionären bewacht wird. Und zu behaupten, die Jünger hätten den Leichnam gestohlen, ist auch völlig absurd. Die hatten doch alle das Weite gesucht. Für sie war Jesus tot. In ihrer Angst hätten sie sich nie getraut, gegen die römischen Wachen anzukommen. Wenn man alle Indizien des Ostermorgens genau untersucht, gibt es nur eine vernünftige Erklärung für das leere Grab. Jesus Christus ist auferstanden. Und zu dieser Schlussfolgerung kommt, glaube ich, auch Johannes. In Vers 7 wird uns nämlich ein Detail von Johannes berichtet, das nicht unwichtig ist. Da finden wir einen Beweis, dass Jesus eben nicht von jemandem weggeschleppt wurde. Wir haben gelesen, Petrus geht in die Grabkammer hinein und sieht die Leinen binden und dann sieht er das Tuch, das man dem Toten um den Kopf gewickelt hatte, das sogenannte Schweißtuch, das liegt schön zusammengerollt an einer anderen Stelle. Wahrscheinlich lag es so, dass Johannes es beim ersten Hineinschauen in das Grab nicht gleich sehen konnte. Aber als er selber in die Gruft hineinging, sah er, dass hier alles in schönster Ordnung zurechtgelegt war. Die Leinentücher waren nicht eilig abgerissen und zur Erde geworfen worden, sie waren noch in ihrem ursprünglichen Zustand unberührt. Hätte jemand den Leichnam wirklich stehlen wollen, dann hätte er sich bestimmt nicht die Mühe gemacht, den Körper aus den Tüchern auszuwickeln. Es wäre doch viel einfacher gewesen, den Körper eingewickelt zu transportieren. Und warum sollte jemand, der in Eile einen Leichenraub begeht, das Schweißtuch schön zusammenrollen und ordentlich ablegen? Diese Fragen stellte sich Johannes und diese Fragen führten ihn zu der Erkenntnis, er sah und glaubte. Durch die Grabtücher hindurch erkannte er die Kraft des Lebens. Er sah die Fakten, das Grab war offensichtlich leer. Es sah nicht so aus, als hätte jemand den Leichnam gestohlen, denn die Tücher lagen alle ordentlich da. Er kann also nur eines sein. Es kann nur eines sein. Jesus ist auferstanden. Liebe Schwester, ich bin der Meinung, dass wir hier bei Johannes einen Glauben haben, der momentan augenblicklich aus dem Sehen kommt. Das bestätigt eigentlich auch Vers 9, denn da wird uns gesagt, dass weder Petrus noch Johannes zu dem Zeitpunkt wirklich die Auferstehung von der Schrift her verstanden. Wissensmäßig haben Johannes und Petrus schon einiges gekannt. Jesus selbst hatte ihnen doch immer wieder gesagt, dass er sterben und am dritten Tage auferstehen werde. Aber sie begriffen noch nicht die Kraft, mit der Gott alles erfüllt, was die Schrift sagt. Sie verstanden noch nicht, dass die Auferstehung eine Erfüllung der Prophetie des Alten Testamentes war. Johannes kam damals nur über das Sehen zum Glauben, dass Christus auferstanden sei. Ob Petrus damals ebenfalls zu diesem Glauben kam, ist umstritten. Liest man die anderen Evangelien, scheint das nicht der Fall gewesen zu sein. Erst durch die Begegnung mit dem Auferstandenen konnte er wirklich glauben. Da liegt schon etwas Geheimnisvolles in den Führungen Gottes. Petrus und Johannes werden jeder in ihrer Weise, ihrer Wege geführt. Folgendes ist mir aus diesen Versen wichtig geworden. Es gibt tatsächlich so etwas wie ein Glaube, der sich auf Fakten, auf Indizien gründet. Wenn man die Auferstehungsberichte genau untersucht, dann kann man einige überzeugende Indizien finden, die deutlich für eine leibliche Auferstehung des Herrn Jesus sprechen. Das leere Grab, die geordneten Grabtücher sind nur einige dieser Indizien für die Tatsache der Auferstehung. Und ich bin der Meinung, dass es wichtig ist, sich auch mal rein denkerisch, historisch mit diesen Indizien auseinanderzusetzen. Für mich persönlich war die Frage der Auferstehung Jesu sehr wichtig, als ich älter wurde und anfing, meinen Glauben, den ich eigentlich schon hatte, als ich sehr jung war und mit 11,5, mit 12 habe ich mich für Jesus entschieden. Aber später wird man ein Teenager, man beginnt Dinge zu hinterfragen. Und da war die Auferstehung Jesu sehr zentral, ein zentrales Thema. Ich wollte damals auch denkerisch Gewissheit haben, was da wirklich geschehen ist, denn ich wollte meinen Glauben nicht auf einen Mythos gründen. Und eines war mir damals bald klar, das Christentum, es steht oder fällt mit der Frage der Auferstehung. Und so habe ich damals die Argumente, die zugunsten der Auferstehung sprechen, abgewogen. Für mich persönlich waren sie sehr überzeugend. Aber ich weiß, es gibt viele Menschen, die sich mit dem Thema der Auferstehung auseinandersetzen und trotzdem nicht glauben können. Die Fakten der Auferstehung Jesu laden jeden ein, der sich damit auseinandersetzt, zu glauben. Zwingen können sie natürlich niemanden. Aber es gibt auch noch etwas anderes. Man kann sehr wohl den Indizien glauben und dann hat man einen Glauben, der aus dem Sehen kommt. Und dann geht man wieder nach Hause, so wie Johannes und Petrus. Und es passiert nicht viel. Wir wissen, dass erst die persönliche Begegnung mit dem auferstandenen Jesus letztlich ihr Leben total veränderte. Fakten und Indizien sind wichtig. Sie können unseren Verstand zum Glauben bringen, aber sie können niemals unser Leben verändern. C.S. Lewis hat einmal diesbezüglich gesagt, an Gottes Dasein glauben heißt, ich stehe nicht mehr vor einem Argument, das meine Zustimmung verlangt, sondern vor einer Person, die mein Vertrauen fordert. Erst eine Begegnung mit dem Auferstandenen verändert letztlich das Leben der Jünger und auch das der Maria. Und davon lesen wir gerade in den Versen 11 bis 18, wo der Bericht zurückkehrt zu Maria aus Magdala. Das ist mein dritter Punkt. Übrigens, sie ist der erste Zeuge der Auferstehung, der erste Mensch aus dem Jüngerkreis, dem Jesus begegnete. Da müssen wir uns schon fragen, warum erschien Jesus gerade ihr zuerst? Warum gerade einer Frau, deren Zeugnis nach jüdischem Zeugenrecht vor Gericht sowieso nicht viel galt? Aber so ist unser Herr. Er beginnt gerade bei den Geringen, bei denen, die nicht viel in der Gesellschaft gelten. Schon bei seiner Geburtsankündigung waren es die Hirten, die als erstes von der Geburt des Erlösers erfuhren. Auch sie galten nicht viel in der damaligen Gesellschaft. Jetzt ist es eine Frau, die zur ersten Zeugin der Auferstehung wird. Gott fängt dort an, wo Menschen nicht anfangen würden. So wird es ganz klar, dass unsere Erlösung reine Gnade ist. Maria ist Petrus und Johannes etwa langsamer zurück zum Grab gefolgt. Sie ist traurig und weint, denn sie glaubt immer noch, dass der Leichnam Jesu gestohlen wurde. Und ich glaube, dass sie Petrus und Johannes nicht wieder begegnet ist und wusste nichts von den Indizien, die für eine Auferstehung sprachen. Und ist sie allein zurück am Grab. Und sie weint, Vers 11. Als ich so das las, musste ich denken, wie ist doch dieses Bild, das uns Johannes hier mit Worten aufzeichnet, zugleich auch sehr symbolisch. die Weinende und nach Jesu Ausschau haltende Maria, sie verkörpert gewissermaßen jeden Gläubigen, der traurig ist, wenn Jesus sich verborgen hält. Ich persönlich kenne solche Augenblicke, wo man seine Lebensmitte, den auferstandenen Herrn, nicht spürt und auch nicht sieht. Kennt ihr auch solche Momente aus eurem Leben? Aber zurück zum Geschehen. Maria dachte ja, dass Jesus immer noch tot ist. Sie sucht den toten Jesus und sie schaut wieder ins Grab und sie sieht diese zwei Boten Gottes, diese Engelsgestalten, die sie freundlich fragen, warum weinst du, liebe Maria? Vers 12. Maria antwortet, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Und dann spürt sie aber plötzlich, dass jemand hinter ihr steht. Sie dreht sich um und sieht einen Mann. Durch ihre verweinten Augen erkennt sie Jesus nicht, oder vielleicht hat sie ihn auch nicht erkannt, weil sie überhaupt nicht mit einem auferstandenen Jesus gerechnet hat. In ihrer Erinnerung war immer noch dieser zerschundene, dieser verletzte Körper Jesu. Außerdem wissen wir aus anderen Bibelstellen, dass die Auferstehung auch eine gewisse Veränderung der Erscheinung bewirkte. Jesus hatte jetzt einen Auferstehungskörper. Warum weinst du, liebe Frau? Wen suchst du? Fragt Jesus. Merken wir, er fragt nicht, was suchst du, sondern wen suchst du? In diesem Wen liegt schon eine Andeutung, dass dieser Wer existiert. Außerdem verrät Jesus, dass er vom Suchen der Maria weiß. Wisst ihr, lange bevor wir ihn suchen, sucht er uns. Das ist eine herrliche biblische Wahrheit. Maria denkt, es sei der Gärtner. Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir bitte, wo du ihn hingelegt hast, dann hole ich ihn wieder. Vielleicht weiß dieser Mann, was hier passiert ist. Vielleicht kann er helfen. Aber dann hört sie ihren Namen. Maria. Und wie ein Blitz wird's hell. Das Dunkel wird aufgerissen. Dieses eine Wort. Maria. Das Flüstern ihres Namens verändert die ganze Situation. Was hier geschieht, ist auch tief symbolisch. Es ist das göttliche Schöpfungswort, das Neue schafft. Maria erkennt die Stimme ihres Herrn. Im Grunde erfüllt sich hier schon, was Jesus in seiner Hirtenrede in Kapitel 10 prophezeit hatte. Meine Schafe hören meine Stimme. Jesus ruft sie beim Namen und dieser Ruf bewirkt in ihr ihre eigene Auferstehungsgeschichte. Dieser wirksame Ruf, dieses Flüstern unseres Namens hat eine stärkere Wirkung als alle Indizien und Beweise. Und wenn ich ganz ehrlich bin, muss ich sagen, ich persönlich glaube nicht nur an die Auferstehung Jesu, weil die Fakten mich überzeugen, sondern weil ich in meinem Herzen Gottes Ruf gehört und ihm vertraue und eine persönliche Beziehung zu ihm habe. Für mich ist er eine Realität. Jesus lebt. Er lebt heute in mir. Und in meinem Herzen ist er mir begegnet. Und ich kann die Aussage Lewis bestätigen, mein Glaube definiert sich nicht nur durch irgendwelche Argumente, sondern durch eine Person, die mein Leben verändert hat. Und die mein Vertrauen fordert. Liebe Freunde, mit einer persönlichen Begegnung und Beziehung beginnt das Leben in der Gegenwart des Auferstandenen. Als der Herr Maria begegnet und sie beim Namen rief, erkannte sie ihn plötzlich. Mein Herr lebt, er ist nicht gestohlen, sondern er ist auferstanden. Und sie stürzt sich zu seinen Füßen und ruft, Rabuni, Meister! Brauchen diese Worte noch einen Kommentar? Sie sind voller Ehrfurcht und Vertrautheit und Freude. Rabuni, mein Meister. Maria hatte ihren Meister wieder. Durch die persönliche Begegnung wurde Maria ganz gewiss, Jesus lebt. Das ist nicht eine Halluzination, die ich habe. Mein Meister und Herr lebt. Und sie fasst ihn an, weil sie ihn nicht verlieren will. Sie klammert sich an seine physische Gegenwart. Auf das hin muss Jesus ihr sagen, dass er noch nicht zum Vater aufgefahren ist. Sie wird ihn also noch sehen und dann gibt er ihr einen Auftrag. Geh zu meinen Brüdern und sag ihnen, dass ich zu ihm zurückkehre. Zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Das ist so grandios. Wer Auferstehungszeuge ist, soll auch Auferstehungsbote sein. Und hier nennt unser Herr seine Jünger zum ersten Mal meine Brüder. Sie sollen wissen, dass sein Vater ihr Vater ist und dass sein Gott ihr Gott ist. Und diese Aussage gilt auch uns, liebe Geschwister. Durch die Kreuzigung und Auferstehung Jesu ist der Weg zum Vater für uns frei geworden. Der Vater ist jetzt auch unser Vater. Allerdings macht die Aussage zu meinem Vater und zu eurem Vater auch deutlich, dass Jesus zu seinem Vater eine andere Beziehung hat, als wir sie zu seinem Vater haben. Der Jesus war von Ewigkeiten her der Sohn seines Vaters. Er ist dem Vater gleich. Wir sind sozusagen durch Adoption zu Söhnen und Töchtern des Vaters geworden. Als seine Kinder sind wir nicht Gott gleichgestellt und wir werden es nie sein, aber wir dürfen trotzdem dem Vater unseres Herrn Jesus Vater sagen. Denn durch seinen Sohn hat er uns beim Namen gerufen, wir sind sein. Und mit Vers 18 schließt der erste Auferstehungsbericht des Johannesevangeliums. Maria von Magdala, sie gehorcht ihrem auferstandenen Meister und sie geht zu den Jüngern zurück und verkündigt ihnen, ich habe den Herrn gesehen. Geschwister, mit diesen schlichten Worten beginnt eigentlich eine neue Welt. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Jesus hat ihn überwunden. Wer Ostern kennt, kann nicht verzweifeln. Ostern bringt Gewissheit gegen die Verzweiflung. Seit Ostern können wir die Gegenwart des auferstandenen Herrn erfahren. Wenn wir unseren Herrn suchen im Gebet, dann suchen wir die Gegenwart des auferstandenen Herrn. Wenn wir Jesus suchen, um Vergebung zu erlangen, dann suchen wir die Gegenwart des auferstandenen Herrn. Wenn wir Kraft brauchen in unserer Schwachheit, um gestärkt zu werden, dann suchen wir die Nähe des auferstandenen Herrn, der mächtig ist. Wir suchen die Nähe dessen, der Sieger ist über den Tod. Das gilt seit Ostern, meine Lieben. Das Grab ist leer. Das Leben hat über den Tod triumphiert. Und das bedeutet auch, es gibt eine Zukunft. Es gibt Hoffnung. Ohne die Auferstehung Jesu gäbe es keine feste Gewissheit, dass es ewiges Leben gibt, dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Weil er aber auferstanden ist, wissen wir, dass auch wir, die wir seine Kinder sind, eines Tages auferstehen werden. Wer also den Ruf des Auferstandenen vernommen hat, wer ihm in seinem Herzen begegnet ist, wer eine Beziehung zu ihm hat, der hat einen Pakt mit dem Leben geschlossen und er braucht den Tod nicht zu fürchten. Auf uns wartet nicht der Tod, sondern das Leben. Und als Dietrich Bonhoeffer im Morgengrauen des 9. April 1945 im KZ Flossenbürg zum Galgen geführt wurde, da sagte er seinen Mitgefangenen: Das ist das Ende. Für mich ist es der Neubeginn des Lebens. Wer an die Auferstehung glaubt und den Auferstandenen kennt, für den ist der Tod ein besiegter Feind. Und er kann auch angesichts des Todes vom Leben sprechen. Wenn wir das glauben, können wir getrost leben, auch in einer Zeit, die voller Unsicherheiten ist, wo die Welt aus den Fugen gerät, in der wir auch manches Leid und manche Verluste erleben müssen, in einer Welt, in der die Dinge manchmal anders laufen, als wir uns das wünschen und träumen. Ein unbeschreiblicher Trost ist in der Auferstehung Jesu begründet. Das Leben hier, es bleibt spannend. Es ist voller Überraschungen und auch Gefahren. Und vielleicht gerät diese Welt noch mehr aus den Fugen, als sie das jetzt schon ohnehin ist. Der Ausgang jedoch ist gewiss. Das wissen wir seit Ostern. Und wer diese Gewissheit hat, der kann sich wirklich freuen an diesem Ostersonntag. Und dann lade ich ein, am Ende dieser Predigt, diese Freude nochmal zum Ausdruck zu bringen, indem wir zusammen, gemeinsam, mit froher Gewissheit und mit fester Überzeugung sagen: Jesus ist auferstanden. Jesus lebt. Er lebt auch in mir. Amen. Gehen wir in den Alltag mit dieser Gewissheit. Haben wir Trost, egal was noch kommen mag. Und ich bitte dich von Herzen, erfülle uns mit deinem Geist, Herr, dass wir auch in den dunklen Stunden, wenn diese Welt aus den Fugen gerät, uns an diese Wahrheiten erinnern und es tief in unserem Herzen spüren, was wirklich unsere Hoffnung und unsere wahre Freude ist. Und das bist du, Herr Jesus, der den Tod überwunden hat, und der lebt und der uns jetzt vertritt beim Vater. Und wir freuen uns auf den Tag, Herr, wenn wir dich von Angesicht zu Angesicht sehen werden. Danke, dass du unser Herr bist. Danke, dass du unser König bist. Danke, Herr, dass du das Höchste unseres Lebens bist. Es gibt nichts Wertvolleres, nichts Höheres, nichts Kostbares als dich, Herr. Amen.